Die Feste Israels, unser Generalthema für das Israel-Seminar dieses Jahr. Und wir haben es gestern schon gesagt, in der Einleitung bei den Festen Israels geht es eigentlich nicht um israelische oder jüdische Feste oder jüdische Kulturen, die es geht zu erlernen, sondern es geht um biblische Feste, die die Bibel sogar die Feste des Herrn nennt. Und wir haben es gestern in der Übersicht kurz erwähnt, es gibt drei große Feste, drei große Pilgerfeste, das ist Pesach, da begannen wir gestern ganz kurz drüber zu sprechen, dann Shavuot oder das Wochenfest und dann Sukkot. Und in der Einleitung vorher von Tim, er hat es erwähnt, diese Feste werden eigentlich heute in der Kirchen, im Kirchenkalender in dieser Form, wie sie in der Bibel erwähnt werden, nicht mehr gefeiert. Wir feiern heute nicht Pesach, sondern wir feiern heute Ostern. Wir haben Karfreitag und Ostermontag und Ostersonntag. Wir feiern nicht Shavuot oder das Wochenfest, sondern wir feiern Pfingsten. Und wir feiern das Laubhüttenfest gar nicht, aber das hat weniger was mit der Kirchengeschichte zu tun, sondern eher mit der Heilsgeschichte Gottes. Und dieses Fest steht uns eigentlich noch aus, aber es ist das wichtigste Fest. Und auf das werden wir am Montag drauf eingehen. Und das wird dann ganz aktuell, wenn wir auch sehen werden, was das mit der Gemeinde und mit Israel zu tun hat. Dieses Shavuot oder Laubhüttenfest, das sich noch zu erfüllen hat für uns als Gläubige. Aber als Christen feiern wir eben nicht Pesach, sondern Ostern. Und wenn ihr im Internet oder auf eurer Microsoft-Enzyklopädie nachschaut, dann werdet ihr feststellen, dass der Name Ostern eigentlich nichts mit dem Fest an sich zu tun hat, sondern dass der Name Ostern von einer römischen Fruchtbarkeitsgöttin Ostera kommt. Und zwar hat Kaiser Konstantin, als er der erste Kaiser wurde, der zum Christentum konvertiert ist, hat er diesen Umbruch in den Festen Israels vorgenommen. Man geht davon aus, dass ein Großteil der Gemeinden bis zum Jahr 300 ungefähr tatsächlich sich noch an den biblischen Kalender gehalten hat und eben nicht Ostern, sondern Pesach gefeiert hat und auch nicht Pfingsten, sondern Shavuot und entsprechend die Feste nach dem biblischen Kalender gehalten hat. Und Kaiser Konstantin hatte ein Problem. Es gibt ja eine ganze Menge Geschichtsbücher, auch christliche Bücher, die über den Kaiser Konstantin schreiben. Viele von den Historikern, und ich erlaube mir da kein Urteil zu machen, sagen, sie sind gar nicht mal so überzeugt, ob er tatsächlich eine richtige Wiedergeburt erlebt hat und sind sich nicht sicher, was für ein Erlebnis das war, als er dieses Zeichen sah, unter diesem Zeichen wirst du siegen. Aber auf alle Fälle, was er bewirkt hat, war, dass er das Christentum in eine breite Weise ins ganze Volk reingebracht hat. Es hat auf der einen Seite was Gutes gehabt, auf der anderen Seite der negative Teil war, dass das Christentum plötzlich verstaatlicht worden ist und weniger eine persönliche, mehr eine staatsgeschichtliche oder eine politische Sache geworden ist. Und es zu den sehr schlimmen Auswüchsen in der Geschichte, vor allem im Mittelalter, geführt hat. Aber was sein Problem war, ist, dass er mit den Juden überhaupt nichts anfangen konnte. Er war ein Antisemit, wie er im Buche steht. Er hasste das jüdische Volk. Und er hat gesagt, wir müssen unseren christlichen Glauben von allem trennen, was mit dem Judentum oder mit dem jüdischen Volk zu tun hat. Und hat sich dann entschieden, den Kirchenkalender umzuschreiben. Das war, wenn ich mich richtig entsinne, das Konzil in Nizza, wo das entschlossen worden ist, unter seiner Führung, wo man gesagt hat, wir feiern eben jetzt nicht mehr Pesach, sondern wir feiern den Tod Jesu komplett losgelöst von den Pesachfeierlichkeiten während den Osterntage. Das war Tage, wo die Fruchtbarkeitsgöttin Ostera eigentlich gefeiert worden ist. Und da hat er gesagt, das funktionieren wir jetzt um in ein christliches Fest, das nennen wir jetzt Ostern. Und wir gedenken eben in diesen Tagen den Tod Jesu und der Auferstehung Jesu. Und als Konsequenz davon, 50 Tage später, hat man eben entsprechend an diesem Tag, wo man Oster gefeiert hat, 50 Tage später dann das Pfingstfest auch verlegt. Das Osterfest in Israel oder das Pesachfest ist in der Regel um die Zeit auch, wenn wir hier Ostern feiern, aber da der jüdische Kalender eben kein Sonnenkalender, sondern ein Mondkalender ist, variieren sich die Tage. Jetzt zum Beispiel das Laubhüttenfest, das wir jedes Jahr feiern, da kommen die Pilger zu uns entweder Ende September oder Anfang Oktober bis Ende Oktober, je nachdem, wie in diesem Jahr eben die Feierlichkeiten fallen. Und ähnlich ist mit dem Pesachfest. Man muss dann in den jüdischen Kalender alle 4 Jahre einen, nicht einen Schalttag einlegen, wie bei uns im Februar, sondern einen ganzen Schaltmonat. Das heißt, alle 4 oder 5 Jahre gibt es den Monat Adar oder Aviv, wo das Pessachfest ist. Dieser wird dann manchmal 2-mal begangen. Alle paar Jahre gibt es dann den Adar 1 und den Adar 2, um eben den Rhythmus zu halten. Und das ist ein Kalender, der zurückgeht auf die Zeit Jesus und sogar weit vorher, der, wenn man das Alte Testament liest, eigentlich schon im Alten Testament vorgefunden worden ist und nachdem in der Bibel die Feste gefeiert worden sind. Im Römerbrief, das möchte ich vielleicht doch noch zur Einleitung lesen, im Römerbrief Kapitel 11, da spricht Paulus über den Ölbaum. So gut will, werden wir gegen Ende der Seminare vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Das sagt Paulus in die Gemeinde in Rom: So überhebe dich nun nicht gegen die Zweige, überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und ich denke, das ist ein Problem von vielen Christen heute, wenn sie gerade über das jüdische Volk oder Israel nachdenken, dass wir denken, ja, wir haben die Juden oder das Volk Israel in einer gewissen Weise ersetzt. Was geht es uns alles an? Wir leben heute im Neuen Testament. Wir brauchen ja die ganzen Sachen mit Israel nicht. Und Paulus warnt hier in diesem Kapitel im Römerbrief, Kapitel 11, vor solch einer Haltung, sagt: Überhebe dich nicht über das jüdische Volk, auch wenn sie momentan verblendet sind dem Evangelium gegenüber. Sagt: Vergiss nicht, nicht du trägst den Baum, sondern der Baum trägt dich. Was Paulus dadurch sagt: Unser Christentum oder unser Glaube an Gott ist eigentlich auf eine Tradition aufgebaut, die weit bis auf Abraham zurückgeht, die mit Männern Gottes beginnt, wie Abraham, wie David, wie Samuel, wie viele der Propheten, von denen wir heute zehren. Und er sagt, diese Wurzel trägt uns und nicht umgekehrt. Und das heißt auch als Schlussfolgerung, dass es gut ist für uns, sich mit unseren Wurzeln zu beschäftigen. Ich denke, dass es gefährlich ist für jeden Christen, wenn er sagt, ja, wir brauchen das Alte Testament nicht. Was er letztendlich macht, ist, sich die eigene Wurzel abzusägen oder die Verbindung zur eigenen Wurzel abzusägen. Und ich denke, die Auswüchse von so einer Haltung sehen wir heute in vielen Kirchen und Gemeinden, die sagen, ja, wir wollen mit Israel nichts zu tun haben. Und was dann sehr oft auch einhergeht mit so einer Haltung, ist eine sehr breite Liberalisierung, die dann sich breit macht in solchen Gemeinden. Und deswegen ist das mit einer der Motivationen gewesen, dass wir gesagt haben, wir begehen hier in diesem Seminar, sprechen wir über die Feste Israels, nicht weil es um jüdische Kultur oder Tradition geht, sondern weil es eigentlich um die Wurzeln unseres eigenen Glaubens geht. Und heute, gestern haben wir schon damit begonnen, sprechen wir über das Pesachfest. Und ich möchte hier 2 Textstellen lesen, eine im Neuen Testament, 1. Korinther 5, die Verse 6 bis 8. Hier sagt Paulus: Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist für uns ja geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mehr mit dem alten Sauerteig festfeiern und auch nicht mehr mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Dann gehen wir ins Alte Testament, in das 2. Buch Mose. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Lande Ägypten und sprach: Dieser Monat soll für euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinen Nachbarn, der beim nächsten seines Hauses wohnt, nach der Zahl der Sälen. Dabei soll die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem wie jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich, einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag des Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit die beiden Türpfosten auf der Oberschwelle der Häuser bestreichen. Sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuerten Broten und mit bitteren Kräutern. Und ich möchte weiterlesen im Vers 12, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägyptens schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollenden, ich, der Herr. Wir haben gestern gesehen, die Bibel sagt uns hier, dass dieser Monat Aviv, der Frühlingsmonat, der ist immer in der Zeit ungefähr März, April in Israel, sagt die Bibel, das soll für euch der Anfang vom Jahr sein. Und wir haben gestern gesagt, dass eigentlich in Israel noch ein anderes Jahr ist, in dem heute Jahre gezählt werden. Wir haben das Jahr 5766, aber dieses säkulare Jahr in Israel, das nach dem Mondkalender auch berechnet wird, beginnt nicht im Monat Adar, wie wir es hier gerade gelesen haben, sondern es beginnt im siebten Monat, das ist der Monat Tischbi. Und dieser siebte Monat ist eigentlich der Beginn des säkularen Jahres in Israel. Aber die Bibel sagt hier, dass das geistliche Jahr oder der geistliche Kalender, er beginnt für euch im Monat Adar, in dem Moment, wo ihr anfangt, das Lamm zu schlachten, das Pesachlamm, und wenn ihr das Blut nehmt und an eure Türschwellen streicht. Und wir haben gestern gesagt, dass eben genauso für uns Christen unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zum Vater im Himmel eben damit beginnt, dass wir eine Erfahrung mit dem gekreuzigten Jesus haben. Und ich denke, dass uns allen heute Morgen klar ist, wenn wir hier über das Passahlamm sprechen, dass die Bibel eigentlich eine prophetische Vorschau auf Jesus Christus gibt. Als Jesus damals seinen Dienst begonnen hat in Israel, und Johannes der Täufer, der ja der Wegbereiter von Jesus gewesen ist, den von Weitem herkommen sieht, dann ruft er aus und sagt, schaut her, hier kommt er. Und er gibt ihm einen Titel und er sagt nicht, ja, hier kommt der König der Juden. Oder schaut, hier kommt der Messias, auf den wir alle gewartet haben. Sondern der erste Ausruf, den Johannes der Täufer über Jesus macht, war, sagt, siehe, hier kommt das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegtragen wird. Johannes hat damals erkannt, dass die erste Berufung, die Jesus gehabt hat, als er hier auf der Erde gewesen ist, war als Lamm, als Sühnopfer, als Schlachtlamm für unsere Sünden hier auf diese Erde zu kommen, um stellvertretend für uns diesen Tod auf sich zu nehmen. Und das Pessachopfer und das Pessachlamm, denke ich, ist ein Beispiel und eine Parallele und ein Vorausblick auf Jesus, wie wir keine andere Parallele eigentlich im Alten Testament finden können. Wenn wir schauen in Matthäus 26, sind die Tage, ich hoffe, ihr habt heute Morgen eure Bibeln alle dabei, wir werden wieder eine Menge Bibelstellen lesen, sonst schreibt es euch auf und ihr könnt es zu Hause nochmal nachlesen. Matthäus 26, nachdem Jesus die Endzeitreden gehalten hat, da heißt ihr wisst, dass in zwei Tagen, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist, dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert werden, damit er gekreuzigt werde. Und da versammelten sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes im Hof des Hohenpriesters, der Kaiphas hieß, und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesu mit List ergreifen und ihn töten könnten, und sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Jesus ist zwei Tage vorher bereits oder drei Tage vorher bereits nach Jerusalem gekommen. Er ist auf dem Esel eingeritten in die Stadt. Die Kinder haben Hosanna gerufen. Er ist am Abend wieder zurückgegangen auf den Ölberg, ist dort bei Maria gewesen und Lazarus und Martha und ist am nächsten Tag wieder in den Tempel gekommen. Die Bibel berichtet uns, auf dem Weg in den Tempel hat er dann den Feigenbaum oben auf dem Ölberg gesehen, den er verflucht hat, ging dann in den Tempel und hat eine ganze Reihe an Lehren in der Bibel, die mehrere Kapitel in alle Evangelien einnehmen, innerhalb von einem Tag gegeben im Tempel. Ein Hauptpunkt davon war, wie er die Pharisäer zum Teil angegriffen hat, die Rabbiner und die Schriftgelehrten haben sich mit Jesus beschäftigt an diesem Tag und haben versucht, einen Fehler an ihm zu finden. Und anschließend ging er aus dem Tempel heraus, hat seinen Jüngern gesagt, schaut euch diesen wunderbaren Tempel an, von dem wird kein Stein auf dem anderen bleiben. und ging dann auf den Ölberg, und später auf dem Ölberg haben ihm dann die Jünger die Fragen gestellt: Mensch, wann wird denn das sein? Wann wird dieser Tempel zusammenbrechen und was wird das Zeichen sein deiner Ankunft? Und das geschah alles in einem Tag. Und dann ging er nochmal zurück in den Tempel und dann lesen wir hier, sagt Jesus, es ist noch 2 Tage bis zum Passafest. Und das Interessante ist, dass Jesus das in sich gespürt hat. Er hat gesagt, in 2 Tagen werde ich geschlachtet werden oder werde ich gekreuzigt werden. Und in der gleichen Zeit sind plötzlich auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten mobilisiert worden. Während Jesus das Zeugnis in seinem Herzen hatte, in 2 Tagen passiert was mit mir, und ich bin der Überzeugung, es war Gott, es sind die Herzen von den Schriftgelehrten und Pharisäern gesetzt, wobei es ein Zeugnis des Gerichts letztendlich über sie war. Sagt, ihr müsst jetzt was tun. Es ist bald der Pessachabend oder der Vorabend zu Pessach. Dieser Jesus muss verschwinden. Und das Johannesevangelium sagt uns eine interessante Passage. Da heißt, dass der hohe Priester in dieser Besprechung mit seinen Pharisäern und Schriftgelehrten seinen Priestern gesagt hat, es ist besser, dass ein Mann stirbt fürs ganze Volk, als dass dieser Mann das ganze Volk durcheinander bringt und wir von den Römern gerichtet werden. Und er sagt, es ist besser, dass ein Mann fürs Volk stirbt. Und Johannes gibt einen Kommentar dazu und sagt, der hohe Priester hat in diesem Jahr, weil er hohe Priester gewesen ist, Prophezei. Das heißt, er hat seine Funktion als hoher Priester in diesem Jahr ausgeübt. Er stand dort als ein Mann, der von Gott eingesetzt worden ist, als hoher Priester, um Schlachtopfer für sein Volk darzubringen, hat sogar von Gott geweissagt, ohne es zu wissen über das Volk. Es ist wichtig, da ist es gut, dass dieser Mann sterben muss fürs ganze Volk, ansonsten kommen wir alle um. Und Gott hat ihn gebraucht in einer Weise, ohne dass er selber gewusst hat, ein Schlachtopfer darzubringen, nicht nur für sein Volk, sondern letztendlich für die ganze Welt. Das Interessante ist, die Bibel sagt uns hier, dieses Schlachtopfer, das dargebracht werden soll, soll ein Lamm sein ohne Flecken. Und ich möchte uns 2 Fragen heute Morgen mal stellen. Warum musste überhaupt ein Lamm geschlachtet werden? Und daraus ergibt sich auch ganz logisch die Frage, warum hat eigentlich Jesus sterben müssen am Kreuz? Die Antwort finden wir bereits im Garten Eden. Als Gott dem Volk Israel oder Adam und Eva das erste Gebot mit auf den Weg gegeben hat, das wir in der Bibel finden, hat er gesagt, hier hat es 2 Bäume bei euch im Garten, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Bösen und des Guten. Und dann hat Gott gesagt, von diesem Baum der Erkenntnis sollt ihr nicht essen. Und ihr kennt die Geschichte, die Schlange hat Eva verführt, sie haben beide dann doch von dem Apfel gegessen. Und die Konsequenz von dieser Tat, das hat Gott ihnen schon vorangekündigt, er hat gesagt, wenn ihr von diesem Baum essen werdet, dann werdet ihr sterben. Da wird Tod über euer Leben kommen. Und die Konsequenz von dieser Tat hat Adam und Eva zu tragen gehabt, nicht in dem Sinne, dass als sie den Apfel gegessen haben, sie beide sofort tot umgefallen sind, sondern dass plötzlich der Tod gewisserweise in ihr Leben hineingekrochen ist und langsam Gewalt über ihr Leben bekommen hat. Dass plötzlich ein Alterungsprozess in ihrem Leben stattgefunden hat, das Arbeiten auf dem Feld ist verflucht worden und plötzlich hat die Sünde, das Böse, hat der Teufel in anderen Worten plötzlich eine Kontrolle gekriegt, weil sie sich entschieden haben, von den Plänen Gottes sich abzuwenden, sind sie ein Opfer dieses Fluches geworden und der Tod hat letztendlich Kontrolle über ihr Leben bekommen. Das sagt Paulus auch in mehreren Stellen und auch im Jakobusbrief finden wir, sagt die Bibel, die Konsequenz von jeder Sünde ist der Tod. Im Hesekiel Kapitel 18, Vers 4, das könnt ihr zu Hause nachlesen, sagt der Prophet Hesekiel an sein Volk, jede Seele, die sündigt, muss sterben. Und das ist ein Gesetz, das feststeht in der Bibel, ob es uns passt oder nicht, ob es politisch korrekt ist oder nicht, dass Menschen, die sich von den Plänen Gottes abwenden, die sich von den Geboten Gottes abwenden und ungehorsam sind Gott gegenüber, dass diese Menschen vom Tod regiert werden und letztendlich ewig verloren und getrennt sein werden von Gott. Und was Jesus jetzt gemacht oder was Gott jetzt gemacht hat, er hat dieses Gesetz aufgestellt, wo es heißt, jede Seele, die sündigt, die soll sterben. was Gott jetzt gemacht hat in seiner Liebe, und Gott hat es vor Grundlegung der Welt schon erkannt, dass das passieren würde. Hat er gesagt, das lesen wir den bekannten Versen Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Dass Jesus gesagt hat, gut, eigentlich müsste jeder Einzelne von uns hier, jeder Einzelne, der hier auf dieser Erde lebt, müsste sterben und verfällt dem Gericht Gottes. Aber was Jesus gesagt hat, ich bin bereit, stellvertretend für diese Menschen zu sterben. Und dieser Gedanke widerspiegelt sich in dem kompletten Opfersystem des Alten Testamentes. Das ganze Buch Levitikus schreibt ja darüber ganz detailliert, wie Opfer darzubringen gewesen sind in der damaligen Zeit. Und es geht immer darum, dass Blut fließen musste, weil die Menschen damals schon erkannt haben, wenn wir sündigen und uns abwenden von Gott, müssten wir eigentlich sterben. Und stellvertretend fürs eigene Leben hat man gesagt, gut, wir schlachten, anstelle von uns schlachten wir lieber ein Lamm, einen Bock, einen Rind oder einen Stier oder irgendein anderes Tier. Und das ist dadurch symbolisiert worden, dass man gesagt hat, anstelle dass wir sterben müssen, bringen wir lieber ein Opferlamm da oder ein anderes Tier, dass diesen stellvertretenden Tod für uns leiden kann. Aber das Neue Testament sagt, zu Recht sagt, es ist unmöglich, dass das Blut von einem Lamm oder von einem Bock eigentlich für unsere Sünden löhnen kann. Es wäre leicht in gewisser Weise, wenn wir heute ein Verbrechen machen, dass wir sagen, ja gut, ich schlacht halt eine Kuh dafür, vor allem wenn jemand ein Landwirt ist, vor dem wird sich das Leben enorm erleichtern, weil er fast einen unbeschränkten Vorrat, ein Lämmert oder ein Schaf hat. Meine Frau und ich, wir waren diese Woche auf der Schwäbischen Alb und waren ein Schäfer da, der hat über 600 Schafe gehabt und er bringt wohl jedes Jahr, kommen weitere 500 Schafe ungefähr zur Welt, sagt er bei ihm in der Herde. Also da kann er eine Menge Sünden tun, es reicht für jeden Tag mindestens ein Lamm, dass er die hier schlachten könnte. Aber die Bibel erkennt es eigentlich, kann für unsere Verantwortung, kann letztendlich nicht ein Lamm gerade stehen. Und was Jesus gesagt hat, damit ich die Menschen erretten kann, bin ich bereit, stellvertretend für diese Leute zu sterben. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Warum musste dieses Lamm ohne Fehler sein? Warum konnte man nicht ein Lamm nehmen, einfach von der Herde, und ein Landwirt hätte sich's leicht machen können, hat gesagt, ja gut, das Schaf hat ohnehin ein bisschen einen zu kurzen Fuß oder stimmt irgendwas nicht mit anderen Organen, schlachten wir einfach das kann ich ohnehin nicht brauchen. Warum hat gesagt, nee, Gott, nee, so ein Lamm möchte ich nicht haben. Ich möchte ein perfektes Lamm haben, ein Lamm, das ohne Fehler ist, wie wir es gerade hier gelesen haben im zweiten Buch Mose. Wenn Jesus selber auf diese Erde gewesen wäre und er selber hätte so einigen Dreck am Stecken gehabt und hätte hier und da Ungenauigkeiten in seinem Leben gehabt, vielleicht hier und da abgewichen vom Plan Gottes, wisst ihr, was der Teufel gesagt hätte? Der hätte gesagt, ja, das ist schon recht und gut, dass du vor die Menschen sterben willst, aber steh du zuerst mal vor deine eigenen Sünden gerade. Wenn Jesus selber Sünden in seinem Leben gehabt hätte, wäre er nicht in der Lage gewesen, für dich und für mich zu sterben, weil er zuerst mal für seine eigenen Sünden bei Gott gerade stehen müsste. Deswegen sagt die Bibel hier, ist es notwendig, dass ein fehlerloses Lamm vor Gott steht. Und das lesen wir und wir kommen nachher auf diese Stelle zurück. Im 1. Petrus 1, Vers 18 sagt er, wir sind nicht mit Gold und Silber erkauft worden von unseren Sünden, sondern von dem Blut eines heiligen und unbefleckten Lammes, Jesus Christus. Er war in der Lage, für unsere Sünden zu bezahlen, und er war in der Lage, für unsere ganze Missetat und den ganzen Mist, den wir in unserem Leben angehäuft haben, den Preis zu bezahlen. Und deswegen sagt Jesus, ist eigentlich so ungeheuer einfach und doch so schwierig, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil es reicht eigentlich nur an Jesus zu glauben und das zu akzeptieren, was er für uns gemacht hat. Das Interessante ist, die Bibel sagt hier, die ganze Gemeinde Israel soll dieses Lamm schlachten, in 2. Mose, Vers 12. Das ganze Volk sollte dieses Lamm schlachten. Und es war interessant auch, dass das ganze Volk an diesem Abend, bevor Jesus gekreuzigt worden, dargestanden ist, gesagt, ja, kreuzigt ihn. Und Gott hat in einer mysteriösen oder geheimnisvollen Weise das jüdische Volk gebracht, um dieses Opfer für dich und für mich ans Kreuz zu bringen, aber gleichzeitig dürfen wir da nicht den Fehler machen und sagen, ja, die Juden sind Christusmörder. Die Juden haben unseren Heiland umgebracht. Was eigentlich die Konsequenz davon sein soll, ist, dass wir sagen, ja, Gott sei Dank, dass sie es gemacht haben. Wir schulden diesem Volk eigentlich was, weil wenn sie Jesus damals nichts ans Kreuz gebracht hätten, würden wir heute Morgen hier nicht sitzen. Viele Leute schimpfen über Israel und sagen, ja, die Juden, die haben Jesus und ihren Messias nicht erkannt und die sind so verblendet und verstockt, dass sie selbst Jesus damals ans Kreuz geschlagen haben. Aber in gewisser Weise war es ihr Auftrag, genau das zu tun. Überlegt es euch mal, wenn Jesus damals nach Israel gekommen wäre eingezogen nach Jerusalem und die ganze Priesterschaft und die Hohepriester und die Schriftgelehrten und Rabbiner hätten alle gesagt, wow, preist den Herrn, der Messias ist endlich gekommen. Und hätten ihn als ihren Messias für ihr Volk angenommen, das wäre das Schlimmste, was uns hätte passieren können. Weil der Hauptgrund, warum Jesus damals auf die Erde gekommen ist, war zu kommen, um als Lamm Gottes für deine und für meine Sünden zu sterben. Und deswegen war er von Anfang an von seinem Dienst, und die Bibel spricht hier von einem Geheimnis mit Israel, war sein Dienst eigentlich ein sehr mysteriöser Dienst. Jesus ging nie auf die offene Straße und hat gesagt, hallo, schaut mal her, ich bin der Messias. Ich bin der König der Juden. Ich habe heute Morgen im Zelt vor den Mitarbeitern aus Matthäus 16 gelesen. Da fragt Jesus seine Jünger, sagt, ja, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Er hat gesagt, ja, manche sagen, du bist Elia, manche sagen, du bist Jeremia oder ein anderer von den Propheten. Und Jesus fragt dann die Jünger, sagt, ja, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und da wird es wohl schon eine Weile still gewesen sein, bis plötzlich der Petrus hervorbricht, sagt, ja, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und Gott sagt, und Jesus sagt, Gott hat dir das geoffenbart, Fleisch und Blut konnten dir das gar nicht offenbaren, weil mein Dienst hätte dir das eigentlich gar nicht anzeigen können. Aber der Herr hat es dir ins Herz gelegt, es zu erkennen. Und dann der nächste Satz, den haben wir heute Morgen nicht gelesen, ist gewesen, nicht, okay, jetzt geht raus und sagt allen, dass ich der Messias bin. Das hätten vielleicht wir gemacht. Was Jesus damals dem Petrus gesagt hat, war, sagt es niemand weiter. Ich bin zwar der Messias, aber eigentlich soll es noch gar niemand wissen. Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, damals in Israel. Matthäus 13 ist das große Gleichnis von den Kapitel von den Gleichnissen des Königreiches. Und dann kommen am Ende die Jünger zu ihm und fragen ihn, Mensch Jesus, warum erzählst du immer so merkwürdige Geschichten? Das versteht doch kein Mensch. Sag doch den Leuten gerade heraus, was du mit deinen Gleichnissen willst. Das ist doch viel einfacher. Und dann sagt Jesus ihnen die interessante Worte. Er sagt, ich spreche zu euch in Gleichnissen, damit sich erfüllt, was der Prophet Jesaja schon vorausgesagt hat. Mit sehenden Ohren sollen sie nicht sehen, mit hörenden Ohren sollen sie nicht hören, dass dieses Volk sich nicht etwa wendet von ihren Sünden, um mich zu erkennen. Mit anderen Worten, die Gleichnisse, die Jesus verwendet hat, durch die ganze Bibel hindurch, die haben nicht dazu gedient, seine Predigtthemen besser zu illustrieren. Dass er versucht hat, irgendwie eine nette Geschichte einfließen zu lassen, dass die Leute besser verstehen, was er will, sondern eigentlich waren die Gleichnisse dazu da, genau das Gegenteil zu bewirken. Und er hat dann seinen Jüngern im engeren Umkreis hat er gesagt, ja, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Und er hat ihnen dann im engen Kreis hat er ihnen die Gleichnisse ausgelegt. Mit anderen Worten, Jesus ist von vornherein zu seinem Volk gekommen, in einer Art und Weise, dass sie eigentlich es gar nicht erkennen konnten, dass hier der Messias steht. Jesus wollte gar nicht, dass sie ihn akzeptieren als Messias, weil er zum ersten Mal bei seinem ersten Kommen auf die Erde kam, um als Lamm Gottes für dich und für mich zu sterben. Und das jüdische Volk, wir werden am Sonntagabend darauf nochmal zurückkommen, hat diese Rolle gehabt, als priesterliches Volk dieses Opfer darzubringen für uns. Und wir als Christen sollten daher reagieren, nicht, ja, die Juden sind Christusmörder oder haben unseren Heiland umgebracht, sondern wir sollten eher mit Dankbarkeit erfüllt sein und sagen, ja, Gott sei Dank, dass sie das gemacht haben. Wir wollen deswegen umso mehr für dieses Volk beten. Als Jesus damals am Kreuz hing, sagt die Bibel, ist er um die sechste Stunde, das war 12 Uhr mittags, ans Kreuz gehängt worden. Und ist dann um die dritte Stunde nach ungefähr 3 Stunden Leiden, ist er vollendet, indem er gesagt hat, in deine Hände begebe ich meinen Geist und hat dann diese Worte ausgesprochen, es ist vollbracht. Es war die neunte Stunde nachmittags Und das Interessante ist, dass nach jüdischer Tradition es genau diese Zeit gewesen ist, als im Tempel in Jerusalem, gerade ein paar hundert Meter weg, wo Jesus gehangen ist, Tausende und Abertausende Lämmer geschlachtet worden ist. Die Rabbiner sagen, dass es so viele Lämmer gewesen ist, dass ein richtiger Strom von Blut und Wasser durch das Kidron-Tal hinunter zum Toten Meer geflossen ist. So viele Lämmer sind an diesem Tag geschlachtet worden. Jedes Jahr während Pesach. Und genau zu dieser Zeit ist Jesus gestorben als das Lamm Gottes für unsere Sünden. Das Interessante ist dabei, und das müssen wir uns fragen, ja, was ist mit den ganzen anderen Opfern, die Israel darbringen mussten? Es musste ja jeden Tag Opfer dargebracht werden. Fast das wichtigste Opfer im Jahr wurde am Yom Kippur-Tag dargebracht, für die Sünden des Volkes Israels. Man kann sich jetzt fragen, ja, muss Jesus nochmals sterben für all diese ganzen anderen Opfer, um diese zu erfüllen? Die Bibel sagt uns, gibt uns eine eindeutige Antwort darauf. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 11 bis 14. Es ist interessant, auch was die Rabbiner zu dieser Frage sagen in Israel, wenn man einen jüdischen Rabbiner sich überhält mit dem Pessach-Opfer. Was die Rabbiner eigentlich halten oder denken von dem Pessach-Opfer ist, dass sie sagen, dass im Pessach-Opfer, dass das größte Opfer des jüdischen Volkes im ganzen Jahr ist, das dargebracht worden ist, und dass alle anderen Opfer in gewisser Weise im Pessach-Opfer inbegriffen sind. Sie sagen, die täglichen Opfer, die morgens und abends gebracht werden mussten im Tempel, sind symbolisiert durch das Pessach-Opfer, das Opfer vom Yom Kippur-Tag, als diese zwei Lämmer geschlachtet werden mussten, ist inbegriffen im Pessach-Opfer. Sie sagen, eigentlich das Pessach-Opfer ist das Opfer schlechthin im ganzen Jahr. Es symbolisiert und beinhaltet alle anderen Opfer, die während dem Jahr in Israel dargebracht werden mussten. Und der Schreiber vom Hebräerbrief, er sagt uns hier in Hebräer 10, Vers 11 bis 14, und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dasselbe Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und in Vers 18 heißt, wo aber Vergebung für diese da ist, für die Sünden, meint er hiermit, da gibt es kein Opfer mehr für die Sünden. Der Kernvers ist hier in Vers 12, wo es heißt, er hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das für immer gilt, zu Rechten, und hat sich dann zu Rechten Gottes gesetzt. Was der Hebräerbriefschreiber sagt, ist im Prinzip das Gleiche, was die Rabbiner sagen. Sagt sich, das Opfer Jesu sind eigentlich alle Opfer, die das ganze Jahr über dargebracht werden mussten, mit beinhaltet. Und das ist einer der Hauptpunkte, den der Hebräerbriefschreiber hier aufführt. Sagt, dass der große Unterschied zum Opfer von Jesus und den Opfern im Tempel ist, dass die Priester jeden Tag neue Opfer darbringen mussten, sogar zweimal am Tag, morgens und abends. Dann noch jedes Jahr am Yom Kippur mussten sie immer wieder neu in die Gegenwart Gottes gehen. Zuerst mal für ihre eigenen Sünden sühnen und dann danach fürs ganze Volk zu sühnen. Was der Hebräerbriefschreiber sagt, durch den Opfertod Jesu sind eigentlich all diese ganze Opfer abgedeckt worden. Es gibt kein Opfer mehr, das für unser Leben oder für unsere Vervollkommnung mit Gott dargebracht werden muss. Jesus ist das perfekte Opfer und das ausreichende Opfer für deine und für meine Sünden. Deswegen konnte Jesus nachmittags um 3 Uhr am Kreuz sagen, es ist vollbracht, weil er in seinem Herzen die Gewissheit gehabt hat, jetzt in diesem Moment habe ich eigentlich für die ganzen Sünden der Menschheit gesühnt, es gibt nichts mehr zu machen. Ich habe es zu Ende gebracht. Ich habe das Opfer dargebracht fürs Volk. Und interessanterweise sagt dann die Bibel, ist in diesem Moment der Vorhang im Tempel aufgegangen, als Zeichen, dass jetzt der Zugang für die Menschen für Gott frei ist. Der war die ganzen Jahre vorher zu. Obwohl die Menschen täglich Opfer brachten. Selbst der hohe Priester, er musste mit Furcht in die Gegenwart Gottes gehen. Die haben ihm, zuletzt lesen wir es im Talmud, die haben ihm klingeln und Schellen um seine Beine gehängt und haben ihm sogar ein Seil an die Füße gehängt, damit sie ihn rausziehen konnten, weil sie waren sich nicht sicher, wenn er in die Gegenwart Gottes, in die Schekina Gottes kommt, womöglich wird er umkommen und die Gegenwart Gottes wird ihn töten. Dann konnten sie ihn wieder an dem Seil rausziehen, falls er sterben sollte. Die Bibel sagt, als Jesus sein Opfer dargebracht hat vor die Menschen, ist der Vorhang zerrissen im Tempel. Und die Bibel sagt, wir können jetzt mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes gehen. Und das ermahnt der Hebräerbriefschreiber 2 oder 3 Mal die Gemeinde damals. Es ist an die Hebräer geschrieben worden, an Juden, weil für die war das ein absolut revolutionärer Gedanke, dass wir als Menschen in die Gegenwart Gottes treten können. Er sagt, nützt diese Möglichkeit. Jesus ist für uns gestorben, geht mit Freimütigkeit direkt vor den Thron der Gnade. Deswegen ist er für deine und meine Sünden gestorben. Ich möchte noch einen Gedanken zum Pessachfest euch weitergeben, bevor ich noch kurz was zum Fest der ungesäuerten Brote euch mitteilen werde. Ich bin hier im 1. Mose, wir wollen im 2. Mose, Kapitel 12 wieder zurückgehen. Da heißt es in Vers 12, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägyptens schlagen, von Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern Ägyptern in Ägypten ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Ich kann mich erinnern, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Wenn ich immer die Geschichte von Pesach gehört habe, wie der Engel des Todes, wie es in manchen Kinderbibelgeschichten dargestellt ist, durch die ägyptische Städte und auch die israelitischen Städte damals durchgezogen ist, wurde mit so einem Schwert dargestellt. Ich weiß nicht, wer Prinz von Ägypten gesehen hat, er wird so wie so ein grünlicher, unheimlicher Geist beschrieben, der hier durch das Land gekrochen ist und dann die Menschen umgebracht hat. Und ich habe immer so im tiefsten Inneren den Eindruck gehabt, ja, das ist irgendwie so eine dämonische Macht damals durch Ägypten gegangen, aber das Blut hat eben die gläubigen Leute bewahrt von dieser Macht des Teufels. Das war irgendwie so meine Vorstellung über die Pesachnacht damals. Die Bibel sagt aber nicht, dass hier ein Engel des Todes oder dass ein Fürst der Finsternis oder ein Abgesonderter des Teufels durch diese Städte hindurchgeht. Die Bibel sagt uns hier, das haben wir gerade eben gelesen, sagt, ich, der Herr, werde in dieser Nacht durch Ägypten gehen. Das heißt, dieses Blut, dass Israel an ihre Häuser hinstreichen musste an diesem Abend, an diesem Vorabend vor Pesach, ist nicht in erster Linie ein Zeichen für die finsteren Mächte dieser Welt, damit sie wissen, ah, hier ist ein Gotteskind, und damit sie sich fernhalten von den Gläubigen, sondern dieses Blut, das das jüdische Volk an ihre Türen hinstreichen musste, war in erster Linie ein Zeichen für Gott. Dass Gott gewusst hat, hier in diesem Haus, in diesem Haushalt ist ein Lamm geschlachtet worden, stellvertretend für die ganze Familie. Da muss ich nicht mehr Strafgericht vollziehen. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns. Ich denke ganz besonders für die Kirche im Westen, wo Jesus und auch der Vater im Himmel, also dieses liebliche, weichliche, manchmal Wohlfühlwesen im Himmel dargestellt wird. Er will einfach, dass es uns gut geht und eigentlich alles trennt sitzt, damit wir uns nur wohlfühlen. So eine Art Wellness-Gott. Der möchte, dass wir keine Wehwehchen mehr haben und wenn wir irgendwie Probleme haben, können wir zu ihm kommen. Die Bibel eigentlich durchs ganze Wort Gottes hindurch sagt, okay, er hilft unseren Anliegen und Gebrechen auf. Aber die Bibel sagt auch, er ist ein Richter, vor dem eines Tages jeder Mensch gerade stehen muss. Und ich muss euch ganz offen sagen, ohne die Gewissheit, dass Jesus für meine Schuld gezahlt hat, möchte ich nicht vor diesem Gott stehen. Der Hebräerbrief im Neuen Testament sagt, es ist was Schreckliches, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Bibel sagt uns, in dieser Nacht ist Gott selber durch die Straßen Ägyptens gegangen und hat Gericht ausgeübt. Und in jedem Haus, in dem dieses Blut nicht gefunden worden ist, sagt die Bibel, hat Gott ein Strafgericht ausgeübt, in dem der Erstgeborene in dieser Nacht in allem Haushalt gestorben ist. Begonnen vom Pharao bis runter zum ärmsten und niedrigsten Sklaven in Ägypten. Ungeachtet von Stand, von sozialem Hintergrund, von Rasse, ob es Juden waren oder Ägypter waren, das Einzige, was in dieser Nacht gezählt hat, gab es Blut an den Häusern oder gab es kein Blut? Ist interessant, ich weiß nicht, wer den Film Exodus mal gesehen hat. Ganz alter Hollywood-Streifen, toller Film mit Charlton Heston als Mose. Und da wurde es, finde ich, ergreifend beschrieben, wie einige der Juden es eigentlich abgelehnt haben damals. Ja, wir schlachten das Lamm nicht. Wir machen nicht diesen Blödsinn und streichen Blut an unsere Häuser hin. Es waren so etablierte, fast Halbägypter, die Sklavenaufseher waren. Und wie es dann ein Mädchen gegeben hat, die Lämmer geschlachtet hat und dann aber stellvertretend über ihre Häuser dieses Lamm geschlachtet haben, wo dann gesehen worden ist, wie da eben die Strafe Gottes vorbeigegangen ist. Was die Bibel uns hier sagt, ist eigentlich, dass es egal ist, ob du ein Jude warst damals oder ein Ägypter. Das Einzige, was in diesem Abend gezählt hat, war, ob tatsächlich ein Lamm repräsentierend für diese Familie geschlachtet worden ist oder nicht. Ansonsten hat Gott ein Strafgericht an aller Erstgeburt ausgeübt. Das Pessachfest war daher gleichzeitig auch mit dem Fest der Darbringung der Erstlingsfrucht oder der Erstgeburt in Verbindung gesetzt. Die Erstlingsfrucht oder die Erstgeburt im alttestamentarischen oder biblischen Verständnis und auch heute im rabbinischen Verständnis bedeutet eigentlich, dass die Erstlingsfrucht oder die Erstgeburt, das was als erstes hervorgebracht wird von einem Feld oder der erste Sohn oder die erste Tochter in einer Familie, repräsentiert eigentlich die gesamte Frucht, die danach kommen wird. Der Erstling ist im Prinzip ein Repräsentant für das Ganze, was an Frucht hervorgebracht werden sollte. Und dadurch hat Gott immer gesagt, ja, wenn euer Erstling geboren ist, ihr müsst ihn mir weihen, beziehungsweise wenn ein Erstling von eurer Herde geboren wird, müsst ihr es eigentlich schlachten, um es mir zu geben, als Symbol, dass eigentlich alles, was ihr habt, gehört mir und ist von mir eigentlich euch als Anleihe zur Verfügung gestellt worden. Und wenn Gott damals in dieser Nacht die Erstlingsfrucht in Ägypten und die Erstlinge, die Jüngstgeborene, vom Vieh bis zu den Menschen, vom Pharao bis zu den Sklaven getötet hat, heißt es eigentlich, dass das Gericht Gottes damals über alle Menschen ging, weil die Erstlinge haben eigentlich das gesamte Volk repräsentiert. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns. In Apostelgeschichte ist eine Stelle, die mir neulich sehr zu Herzen gegangen ist. Apostelgeschichte, Kapitel 11. Paulus ist hier beim Cornelius. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 42. Paulus ist hier beim Cornelius und Paulus gibt diesem römischen Hauptmann ein Zeugnis von der frohen Botschaft oder der Botschaft, die ihm auferlegt worden ist. Ich lese schon mal um des Zusammenhangs willen ab Vers 39. Und wir sind Zeugen all dessen, was er im Lande der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ins Kreuz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen. Und jetzt hört her, was Jesus seinen Jüngern damals geboten hat, als Botschaft zu verkündigen. Er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Und von diesem legten alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern damals aufgelegt hat, war eine zweifaltige Aufgabe, eine doppelte Botschaft, die er ihnen gegeben hat. Zum Ersten hat er gesagt, die erste Botschaft ist, verkündige den Leuten, dass Jesus der Richter aller Lebenden und aller Toten ist. Es war zunächst gar keine große Botschaft der Liebe. sagt, geht zuerst raus und sagt den Leuten, ihr müsst eines Tages gerade stehen vor euer Leben, vor Jesus. Eines Tages werdet ihr vor dem Richterstuhl Gottes stehen und Jesus wird euer Leben richten. Und dann erst als zweites hat er gesagt, die gute Botschaft ist, wenn du jetzt schon an Jesus glaubst und an das, was er für dich getan hat, dann wirst du ewiges Leben haben. Und ich denke, hier ist eine Botschaft drin, die wir im Westen, habe ich manchmal den Eindruck, ein bisschen verlernt haben. Dass unser Evangelium den Menschen gegenüber eigentlich diese ungute Botschaft auslässt, dass Jesus ja ein Richter ist, sondern sagt, ja, probier's doch mal mit Jesus. Du hast Probleme in deiner Familie, ja, Jesus kann deine Familie wiederherstellen. Hast du Krankheiten, komm zu Jesus, er kann dir helfen, das stimmt zwar alles. Aber Jesus ist nicht hierher gekommen auf diese Erde, um unser Bankkonto auszugleichen oder für dafür zu sorgen, dass wir uns eben besser fühlen oder dass wir noch gesündere Leute sind, wie wir schon sind. Sondern Jesus ist in erster Linie gekommen, um uns vom Zorn Gottes zu erretten. Weil wir alle, wie wir hier sitzen, eigentlich von Natur aus diesem Zorn Gottes verfallen sind. Und von dem spricht das Pessachfest. Dass Gott in diesen Tagen an Pesach durch die Stadt durchging. Und das Einzige, was gezählt hat in diesem Tag, war nicht Rasse, Herkunft, sozialer Stand, sondern das Einzige, was gezählt hat, war, dass Gott das Blut an den Türpfosten des Hauses gesehen hat. Und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil oder sollte ein wichtiger Bestandteil unseres Evangeliums sein, dass Gott nicht nur der liebende Gott ist, der über alles hinwegsieht und alles bereit ist zu vergeben, sondern dass dieser Gott, in den wir glauben, dass er auch ein Richter ist, vor dem jeder Mensch eines Tages Rechenschaft abgeben muss. John Wesley übrigens, der Vater des Methodismus, er hat dieses Prinzip in einer unglaublichen Weise verstanden. Er ging in eine Stadt oft rein, hat ja Menschen zum Glauben geführt, wie vielleicht kein anderer Mensch in der Neuzeit. Man schätzt von mehreren Millionen Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und er ging in einen Ort rein auf ein Pferd, manchmal 3-4 Tage, manchmal eine Woche lang, jeden Tag hintereinander. Und das Einzige, was er gemacht hat, die ersten Tage über, war ihnen die Gesetze Gottes zu verkündigen. Du sollst nicht töten. Du sollst kein falsches Zeugnis abgeben. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und er ist in die Orte reingeritten und hat ihnen im Prinzip nichts anderes als nur das Gesetz gepredigt. Er hat gesagt, ihr seid eigentlich alle Sünder. Und wenn Jesus heute kommen würde, ihr würdet alle in die Hölle fahren. Und die Geschichtsschreibung über Wesley sagt uns, dass in manchen dieser Gottesdienste am Ende die Leute so verzweifelt gewesen sind. Die haben sich manchmal an die Säulen von den Häusern festgehalten, weil sie gedacht haben, unter ihnen öffnet sich gleich der Boden und sie fahren direkt in die Hölle hinab. Und dann nach einer Woche kam Wesley wieder und hat gesagt, heute habe ich eine gute Botschaft für euch, Jesus ist für eure Sünden gestorben. Und die Leute haben sich in Massenweise bekehrt, weil sie begriffen haben, wenn ich heute dieses Angebot nicht annehme, wenn ich heute Nacht sterben würde, ich werde in Ewigkeit verloren sein. Das ist eine Realität, über die wir nachdenken müssen. Ich denke, das sollte nicht die einzige Triebfeder unserer Arbeit sein. Aber ich denke, das ist eine Realität aus der Bibel, die wir neu inkorporieren müssen in unserer Verkündigung. Auch, denke ich, ganz besonders hier in Deutschland. Weil es geht letztendlich nicht nur darum, dass wir in einer Wellnessgemeinde leben. Das habe ich neulich immer christlichen Seminarbuch geführt, da hat es mindestens 4 christliche Wellnesskurse gegeben. Ich habe gedacht, das ist ja gut, wir haben jetzt auch meine Frau nicht Urlaub gemacht in der Schweiz und haben es uns gut gehen lassen. Aber wo ich das durchgeguckt habe, habe ich gedacht, Mensch, den Leuten geht es letztendlich nur darum, dass Gott ihnen hilft, sich einfach besser zu fühlen und dass Gott irgendwo so als ein Medium ist, dass wir ein bisschen angenehmeres Leben haben, dass wir jemanden zur Seite haben, der sich um unsere Sorgen kümmert, aber es geht um mehr als das. Der letzte Punkt, und den möchte ich nur ganz kurz anschneiden, ist, dass das Pessachfest gleichzeitig auch das Fest der ungesäuerten Brote gewesen ist. Wir haben es am Anfang gelesen in 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8. Ich möchte es nicht nochmal nachlesen, wo Paulus an die Gemeinde in Korinth sagt, deswegen, weil euer Pessachlamm Jesus für euch geschlachtet worden ist, kehrt auch ihr allen Sauerteig aus euren Häusern oder aus eurem Leben hinaus. Das Pessachfest, wie wir das in Israel heute feiern.
Die Presse ist hier.
Die Presse ist hier. Jawohl. Das Pesachfest war zugleich in Israel auch das Fest, wo eine Woche lang ungesäuerte Brote gegessen werden. Und meine Frau und ich, wir kriegen das ganz praktisch mit. In Israel, wenn das Pesachfest gefeiert wird, dann gibt es in alle Supermärkte, in alle Bäckereien, überall, wo man Lebensmittel kaufen kann in Israel, eine Woche lang nur dünnes Knäckebrot. Ohne Hefe, ohne Geschmack. Manchmal gibt es noch ein paar Geschmacksrichtungen. Ich glaube, Knoblauch ist jetzt dazugekommen auf die Matzabrot mit Knoblauchgeschmack. Und für die Kinder gibt es dann noch mit einer dünnen Schokoladenschicht drüber. Aber ansonsten das Einzige, was es eben gibt in dieser Woche, ist ungesäuertes, dünnes Fladenbrot. Und die ersten 2-3 Tage ist es ganz nett. Es schmeckt so wie Knäckebrot. Vielleicht nicht ganz so geschmackvoll und man hat dann allerlei interessante Brotaufstriche, wo man raufgeht. Aber dann nach 5-6 Tagen sage ich dann meiner Frau schon, du, ich freue mich, wenn es mal wieder ein gutes Brot gibt. Und es gibt dann so ein paar Geheimstellen, wo dann manche Israelis dann doch gehen und sich ihre Pitas und ihr Brot kaufen. Aber eine Woche lang in Israel isst man eigentlich nur dieses ungesäuerte Brot. Und das hat Gott ihnen so geboten. Das Interessante ist, dass Paulus genau diesen Punkt aufnimmt. Und er sagt, dieses ungesäuerte, dieses gesäuerte, der Sauerteig im Brot, repräsentiert eigentlich die Sünden im Mensch, in dem Leben eines Menschen. Er spricht, das haben wir vorher gelesen, ihr könnt es zu Hause nochmal nachlesen, 1. Korinther 5, sagt er, er spricht vom Sauerteig der Schlechtigkeit. Und er bezieht es in diesem Fall ganz konkret auf moralische Verfehlungen, die in der Gemeinde da gewesen sind. Da ist ein junger Mann mit der Frau von seinem Vater zusammengelebt und hat hier sexuelle Beziehungen offensichtlich mit dieser Frau gehabt. Und hat gesagt, solche Sachen sollten eigentlich bei euch in der Gemeinde nicht passieren. Kehrt doch den ganzen Sauerteig aus eurer Gemeinde heraus und erlaubt es lieber, dass ein ungesäuerter Teig der Reinheit und der Gerechtigkeit bei euch vorzufinden ist. Wir sehen also, dieser Sauerteig repräsentiert Sünden in unserem Leben. Und was Israel tun musste für eine Woche lang, ist allen Sauerteig ausräumen aus ihrem Leben. Nun, was Gott und was Paulus hier sagt, was es eigentlich für uns bedeutet in unserem Leben heute, ist, dass wir nicht nur eine Woche im Jahr heilig leben sollen und dann den Rest im Jahr können wir machen, was wir wollen, sondern dass wir einen täglichen Lebensstil der Heiligung führen sollten. Dass wir täglich unser Leben untersuchen sollten, ist da nicht irgendwo ein Sauerteig der Sünde und der Ungerechtigkeit in meinem Leben drin? Und ich möchte es ganz kurz nur erwähnen. Jesus selber, er spricht von 3 Arten von Sauerteig, die im Leben eines Menschen sein können. Ihr könnt es zu Hause nachlesen, Matthäus 11, Vers 16. Da sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Und dann in Markus Kapitel 8, Vers 15 sagt er noch dazu, hütet euch auch von dem Sauerteig des Herodes. Also es gibt den Sauerteig der Sadduzäer in der Lehre Jesus, den Sauerteig der Pharisäer und den Sauerteig des Herodes. Und ich möchte ganz kurz eingehen, was diese 3 Arten von Sauerteig bedeuten können, auch in unserem Leben. Die Pharisäer damals waren Menschen, die einen äußeren Schein von Gläubigkeit gehabt haben. Das hat man von 10 Meter mit starkem Gegenwind sogar riechen können. Das sind Fromme, die hier kommen. Die haben lange Zitzit gehabt, also so lange Gebetsquasten. Die haben eine bestimmte Art von Anzug gehabt. Die haben eine bestimmte Art, sich zu bewegen gehabt. Da hat man sofort gewusst, das sind Fromme. Und solche Leute gibt es heute im Christentum auch. Leute, denen man schon auf 10 Meter Gegenwind entgegenriecht, das sind irgendwelche Leute, die in eine fromme Gemeinde gehen. Was Jesus gesagt hat, und hat diese Pharisäer herausgefordert, hat gesagt, das sieht schon nett aus, was ihr habt, aber eigentlich ist das nur so etwas wie übertünchte Gräber. Außen seht ihr schön und toll aus, sehr toller religiöser Anschein, aber wenn man in euer Herz reinguckt, da ist alles voll mit Totengebeine. Und solche Christen gibt es heute ganz genauso, die Bibel nennt das Heuchelei. Dass man was vorspielt nach außen hin. Und es müssen nicht mal die konservativ Frommen sein, es gibt es auch bei charismatischen Kreisen, Leute, die ständig die Hände ganz oben haben und sehr einen supergeistlichen Eindruck machen, aber letztendlich, wenn man ins Herz reinschaut, hat es viele Dinge, die Gott noch zu berühren hat. Und Gott sagt, hütet euch da davon, euch von Äußerlichkeiten dirigieren zu lassen. Und Jesus sagt, dieser Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Der zweite Sauerteig, den Jesus erwähnt, ist der Sauerteig der Sadduzäer. Die Sadduzäer waren Leute, und das finden wir auch in der ganzen Bibel hindurch, bis in die Apostelgeschichte. Und so werden sie auch heute von Geschichtsschreibern beschrieben, von Josephus Flavius, der damals gelebt hat. Er sagt, Sadduzäer sind eigentlich religiöse Leute gewesen, aber die an nichts Übernatürliches geglaubt haben. Die haben nicht geglaubt, dass es Engel zum Beispiel gibt. Die haben nicht geglaubt, dass es eine Auferstehung auch von den Toten gibt. Und schon gar nicht, dass es irgendwelche übernatürliche Wunder gibt. Es waren zwar religiöse Leute, die waren sogar Leute, die im Tempel gedient haben. Einige der führenden Priester waren Sadduzäer. Aber es waren eigentlich Menschen, wie Paulus sie beschreibt, die einen gewissen Schein von Frömmigkeit haben, aber letztendlich die Kraft Gottes verleugnen. Und Jesus sagt, hütet euch von solchen Leuten. Und ich denke, solche Leute gibt es heute im Christentum, fast in alle Denominationen genauso. Und ich möchte sie mal liberale Menschen nennen in der Kirche oder in den Gemeinden. Leute, die einen frommen oder einen christlichen Anschein haben, aber wenn es daran geht, tatsächlich eine verändernde Kraft Gottes zu glauben und einen Gott, der Wunder tun kann, der ganz konkret in euer Leben eingreifen kann, dann sagen sie, nee, da halten wir lieber die Hände davon. Und die Bibel sagt uns und die Bibel warnt uns, hütet euch von solch einem Sauerteig. Weil letztendlich ein bisschen Sauerteig, sagt Jesus, verdirbt den ganzen Teig in eurem Leben. Und dann drittens war der Sauerteig des Herodes. Und es war noch viel offensichtlicher, weil der Herodes war eigentlich ein total gottloser Mensch. Er hat mehrere Frauen gehabt, hat ein liederliches Leben, könnte man mal sagen, geführt, war nicht bereit, sein Leben von Gott in Ordnung bringen zu lassen. Aber dennoch hat er immer wieder interessanterweise die Nähe Jesus gesucht. Als Jesus gekreuzigt worden ist, da war er kurz vor seinem Tod beim Herodes. Und die Bibel sagt uns, der Herodes, der hat sich gefreut wie ein Schneekönig, dass er endlich mal Jesus gesehen hat. Weil er hat eigentlich gehofft, dass er mal mit ihm sprechen kann, dass er vielleicht ein kleines Wunder für ihn tut. Und irgendwo hat er doch eine religiöse Ader in seinem Herz gehabt. Aber letztendlich, sein Leben ist bestimmt worden von den Dingen dieser Welt oder von den Wegen dieser Welt, von dem wir heute Morgen auch von Keith Warrington gehört haben. Ein komplett weltlicher Mensch, der noch ein bisschen Frömmigkeit in seinem Herzen gehabt hat, vielleicht so eine Alibi-Frömmigkeit, ja, einmal im Jahr gehen wir in die Zeltstadt oder vielleicht sogar noch an Weihnachten in der Gottesdienst und wenn es ganz gut noch an Ostern, aber sonst eigentlich das Jahr über sind wir doch der Chef über unser eigenes Leben. Das nennt die Bibel den Sauerteig des Herodes. Und ich denke, Gott möchte uns heute Morgen herausfordern. Zum einen, dass wir neu schätzen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass wir ihm danken dafür, dass wir sagen, jawohl, du hast uns vom Gericht befreit. Und zweitens aber auch, dass wir vielleicht unser Leben heute Morgen überprüfen und sagen, Herr, da hat es vielleicht hier und da noch einen Sauerteig in meinem Leben. Vielleicht sind es irgendwelche Dinge der sexuellen Unmoral oder Verfehlung in unserem Leben, wo Gott uns zurechtbringen möchte heute Morgen. Vielleicht ist es Heuchelei, dass vielleicht unser inneres Leben gar nicht das widerspiegelt, was wir eigentlich nach außen vielleicht auch hier in der Zeltstadt abgeben. Oder vielleicht, dass wir den Glauben aufgegeben haben, dass Gott ein Gott ist, der übernatürliche Dinge tun kann und will. Und Gott möchte uns, denke ich, heute Morgen die Frage stellen, gibt es da noch Sauerteig in unserem Leben? Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen. Ich werde kurz mit uns beten und ich möchte eine Zeit der Stille mit euch haben, wo ich euch einladen möchte und euch bitten möchte, dass ihr Gott eine Antwort gibt auf das, was ihr heute Morgen hier gehört habt, dass ihr euer Leben überprüft, gibt es da tatsächlich nicht irgendwelche Gegenden oder Bereiche in meinem Leben, in meinem Herzen, wo ich bisher Gott verweigert habe, dass er volle Kontrolle übernehmen kann. Gibt es noch bestimmte Punkte von Sauerteig in meinem Leben? Spiele ich nur nach außen irgendwas vor? Und in meinem Herzen ist eigentlich wie bei den Pharisäern ein Riesenhaufen mit toten Gebeinen, mit trockenen und toten Knochen. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir heute Morgen die Botschaft über Pesach, dass wir sie nützen, unser Leben ganz neu mit Gott in Ordnung zu bringen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist als das Lamm Gottes. Ich danke dir, dass du für unsere Sünden, für unsere Schuld bezahlt hast, dass es nichts mehr hinzuzufügen gibt. Dass alles, was wir getan haben oder getan haben könnten, du hast den Preis dafür bezahlt. Wir können rein und voller Hoffnung vor dir stehen. Und dafür wollen wir heute Morgen dir danken. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du gleichzeitig auch mit deinem Licht und mit deiner Taschenlampe, mit deiner göttlichen Kerze durch unser Leben gehst und durchsuchst, ob es tatsächlich nicht irgendwo noch Sauerteig in unserem Leben gibt. Und hilf uns, denn heute Morgen aus unserem Leben rauszukehren. Dass wir ein geheiligtes und ein gereinigtes Leben vor dir führen. Herr, wir wollen dich einladen heute Morgen mit deinem Heiligen Geist, mit deinem reinigenden und läuternden Feuer, dass du unsere Herzen reinigen und durchläutern kannst. Und wir wollen bekennen heute Morgen, Herr, wir brauchen deine Hilfe dabei. Wir können es von uns aus nicht tun, aber wir brauchen deine Hilfe und hilf uns dabei heute Morgen. Vater, sprich du durch deinen Heiligen Geist gerade jetzt zu jedem Einzelnen heute Morgen, der hier ist. Und decke du Dinge auf, die du aufgedeckt haben möchtest. Im Namen Jesus bitte ich dich darum. Amen. Vielleicht können wir eine Zeit der Stille verbringen. Ich weiß nicht, ob unsere Pianistin da ist, die vielleicht...